Hey, bevor es losgeht, eine Einladung für dich. Du kannst nämlich dabei sein bei der Aufzeichnung vom nächsten Podcast am 12. September in Solothurn. Bei mir zu Gast ist dann bei diesem Live-Podcast mit Publikum die Autorin Doris Büchel. Sie hat das Buch geschrieben «Wie lange ist nie mehr? Leben im Angesicht der Endlichkeit». Dort drinnen erzählt sie offen von Verlust, Trauer und dem Weg zurück ins Leben. Ich bin das Buch selber gerade am Lesen, in Vorbereitung auf das Gespräch. Es ist ein Buch über das Sterben und trotzdem vor allem eins über die Lebendigkeit. Mir nimmt es Hunger, was Doris Büchel in ihrer Auseinandersetzung mit dem Sterben über das Leben hat gelernt. Das frage ich sie am Samstag, 12. September, ab 13:30 in Solothurn. Der Eintritt ist kostenlos, ein Ticket brauchst du trotzdem, weil es vor Ort eine begrenzte Platzanzahl hat. Veranstalter von diesem Live-Podcast ist Tod und Sein 11. Mehr Infos und den Link zu den Gratistickets findest du hier in der Folgenbeschreibung oder auf, alles zusammengeschrieben, schittwieweiter.bio.link. Und jetzt zur heutigen Podcast-Folge. Eine ehrliche Geschichte über das Leben in einem System, das Leistung über alles hat gestellt. Schön, lass es uns zu.
Für uns war es normal, uns aus den Spitzenschuhen rauszuschneiden, einfach weil unsere Füße so geschwollen waren oder vielleicht sogar blutig. Man muss einfach die Beste sein, damit man irgendwie eine Chance hat, nachher eine Karriere zu machen. Ballett lernt einem auch Disziplin. Ich konnte nicht in die Body gehen oder so. Es ist halt, ich hatte jeden Tag Training. Ich habe sehr früh angefangen, an mir selber zu zweifeln. Und das ist auch das, was ich versuche, bei mir zu ändern. Dass ich mich selber nicht bestrafe, sondern mich selber gerne habe.
Schritt wie weiter, der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Hier erzählen Menschen ihre ganz persönliche Geschichte. Wir reden über Sucht und Sehnsucht, über Alltagskämpfe und über den Mut, trotz allem weiterzugehen. Schön, bist du dabei. Mein Name ist Tobias Grimm. Die Geschichte heute geht eigentlich los wie ein kleiner Traum. Es ist der Traum von kleiner Julie. Sie möchte Tänzerin werden. Schon als kleines Mädchen fängt sie darum an mit Ballett. Aber was sie dann nicht gesehen hat, Julie wird früh in eine Welt hineingezogen, wo Leistung über allem steht. Bis zu 32 Stunden Training pro Woche, das wird der Alltag von Julie. Strenge Strukturen und ein Körper, der vor allem muss funktionieren. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist sie selber. Ich bin nie genug, das ist ein Satz, der sich tief hat eingraben im Leben von Julie und ihr Bild von sich selber prägt. Weil Leistung bestimmt, wer du bist und wer der Leistungsdruck das Leben bricht, über das reden wir heute. Es geht in dieser Folge um Selbstverletzung, Sucht und Missbrauch. Bitte schau gut zu dir und lass nur so weit, wie es sich für dich stimmig anfühlt. Unterstützung findest du rund um die Uhr auf 143.ch. Und jetzt geht's los mit der Geschichte von Julie. Herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.
Danke vielmals, dass ich da sein darf.
Woher ist der Traum gekommen, Tänzerin zu werden?
Ja, es war eigentlich spannend. Ich habe mit 4 meine erste spielerische Ballettstunde gehabt. Und das ist eigentlich ein bisschen entstanden, weil meine Mami mich gesehen hat auf der Zehenspitze laufen, schon mega früh. Und ja, dann habe ich das mal gestartet. Meine Erinnerungen sind dort halt noch ein bisschen schwammig. Also, ich weiss nicht ganz genau, aber ich weiss auf jeden Fall, dass es mir Spass gemacht hat und ich auch Freundinnen so gefunden habe. Genau. Und, ja.
Also, es war ja etwas, was irgendwie in dir drin war, dass du auf der Zehenspitze stehst und aus dem raus zu tanzen für die ersten denkt.
Ja.
Was hat dich fasziniert am Tanz?
Also natürlich später. Es ist eine mega schöne Art, um ohne Wort Gefühl auszudrücken. Und da denke ich eben, ich bin schon früher recht eher ein schüchs Kind gsi und habe nicht viel gesagt. Und das hat mir natürlich wie einen Platz gegeben, um Emotionen auszudrücken. Ja.
Und das Ballett an sich spezifisch, was hat der Ballett bedeutet?
Das ist eigentlich noch ein bisschen schwierig. Also, am Anfang habe ich das wie als Hobby gesehen, natürlich. Und ich hatte wie eine Struktur. Es hat, im Ballett hast du einen mega starken Aufbau. Du machst repetitiv alles immer wieder. Natürlich am Anfang ist es spielerisch, aber dann nachher, man hat immer genau den gleichen Ablauf. Und man lernt seinen Körper sehr stark kennen. Man bekommt eine Haltung. Für mich ist es natürlich auch eben mein Freundeskreis geworden, weil ich glaube, dann mit 9 bin ich an die Schweizerische Ballettberufsschule, wo jetzt die Tanzakademie Zürich ist. Und das ist dann natürlich, gerade bin ich wie so ein bisschen in die professionelle Ausbildung früher schon reingerutscht. Das ist mir damals aber gar noch nicht gross bewusst gewesen. Also ich habe das einfach gemacht. Ich habe meine Kolleginnen dort gehabt. Ich habe gerne getanzt.
Es geht im Ballett auch wahnsinnig früh los. Also, wenn du mit 9 eigentlich schon so ein bisschen erste Schritte in eine professionelle Richtung gegangen bist.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt mega krass, aber das hat sich für mich dort noch nicht so angefühlt. Also ich habe nicht gedacht, so, jetzt werde ich Balletttänzerin. Aber man hat natürlich, vor allem in den jungen Jahren, das sind ja die sensiblen Phasen, wo man auch Talent am besten kann ausbilden oder sich einprägen. Und dann muss man wie die Zeit auch nutzen. Genau, und da hatte ich natürlich auch Unterstützung von den Eltern gehabt. Und natürlich auch das Glück, dass man ein bisschen Talent auf jeden Fall bei mir irgendwie gesehen hat.
Kannst du mich mal ein bisschen mitnehmen in den Alltag von denen? Also wie hat dein Leben ausgesehen, so in dieser Zeit, Kind, Teenie, wie hat der Alltag ausgesehen, Julie als Tänzerin?
Ja, also sonst eigentlich wie ein normaler Alltag, was ist normal, aber ein normaler Alltag von einem Kind bis nachher Teenie, dass ich bin in die Schule gegangen, ganz normal, und dann einfach nachher immer ins Ballett. Und was halt so ein bisschen anders war, und das habe ich einmal auch ein bisschen gemerkt. Ich bin schon früh, mit 6 bin ich schon alleine mit dem Zug gefahren und habe dort schon ein Handy bekommen, noch so ein altes Sony Ericsson mit so einem Business-Phone mit einem Stäbli. Das haben andere natürlich noch nicht gehabt, aber trotzdem bin ich so die gewesen, die irgendwie schon alleine Zug fährt und ja, manchmal auch nicht so hat können mitspielen. Weil ich halt immer noch, also ich konnte nicht in die Body gehen oder so, es ist halt, ich hatte jeden Tag Training gehabt, und auch an den Wochenenden, und manchmal halt, wenn Aufführungen gewesen sind, hatte ich Proben gehabt am Wochenende und auch Aufführungen. Was aber natürlich gleichzeitig ist mega lässig war. Ich habe, ich glaube, im 99 habe ich auf der Opernhausbühne als kleines Häsli in Coppelia bin ich auftreten. Ja, und nachher eben Theater an der Sihl und dann so ein bisschen Backstage, hinter den Kulissen, auch mal im Schauspielhaus. Und das ist natürlich schon mega spannend gewesen, so das Theater, Ballett, Bühnentänzer oder Bühnendarstellerin können reinzuschauen und auch ein bisschen zu leben.
Und auch viel Arbeit in dem Sinne? Also hast du vorhin gesagt, jeden Tag Training, bis zu 30 Stunden oder mehr Training pro Woche. Wie hast du das geschafft?
Ganz ehrlich, also ich bin schon eh immer jemand gewesen. Ich würde sagen, ich bin eher eine energetische Person. Und ja, ich weiss auch nicht, es hat halt wie, ich habe das früher auch gelernt, Ballett lernt einem auch Disziplin. Und ja, das ist für mich wie normal gewesen irgendwie. Natürlich hat es einmal Tage gehabt, wo ich gesagt habe, so, ach, ich will das irgendwie nicht mehr, weil es ist mega anstrengend. Und meine Noten haben natürlich einmal auch darunter gelitten, weil in der Primar bin ich dann nachher als Gymi und dort bin ich dann nach dem ersten Jahr rausgefallen, einfach weil ich den Spagat zwischen Schule und, also vor allem Gymi und Ballett nicht geschafft habe. Und dann nachher hat sich auch so ein bisschen eingependelt. Ich musste dann ein paar Schulen wechseln. Bis ich dann, bin ich dann nur noch an der Tanzakademie in Zürich gewesen. Und dort haben wir wirklich dann das Schulische und das Ballett, habe ich wirklich, von 9 bis 5 oder manchmal mehr an der Tanzakademie in Zürich gehabt. Dort zumal noch, ja, eben, das zeigt so ein bisschen auf, eben so, irgendwie ist es gegangen, aber manchmal halt auch nicht. Also, das hat es schon auch mit sich gebracht.
Also ist das auch einfach die Ballettwelt? Oder weißt, kannst du mir ein bisschen das Bild malen von dieser Welt, die da drin war? Gehört das einfach dazu, wenn man sich für Ballett entscheidet, auf dem Level, wo du dort bist, dran und unterwegs warst, gehört das einfach dazu, dass man auch all-in geht? Oder wie funktioniert die Ballettwelt?
Also ich bin mir nicht sicher, ob ich ganz genau weiss, wie die Ballettwelt funktioniert. Aber so, wie ich sie wahrgenommen habe, ist es natürlich wie in jedem Extremsport, dass du natürlich extrem gut musst sein und extrem präsent und immer am Üben, dass du überhaupt eine Chance hast, um etwas zu werden. Und ist natürlich auch viel Competition mit drin. Eben am Anfang ist man Freundin in einer Klasse. Irgendwann ist es dann so, wer bekommt Solo? Wer bekommt den besten Tanzpartner? Wer ist die dünnste leider? Genau, wer ist die stärkste? Manchmal kommt es auch noch darauf an, ob du klein oder gross bist. Wenn du kleiner bist, dann kannst du eher mit einem Partner tanzen, weil du immer kleiner bist als er. Und du kannst eher vorne auf der Bühne sein. Wenn du grösser bist, kommst du eher hinten. Ich weiss nicht, ich hoffe und ich denke, es hat sich sehr viel verändert, hoffentlich bis jetzt. Aber es ist natürlich eine Sportart, die seit, ich weiss nicht, mindestens im 1800 einfach immer gleich gewesen ist. Und auch immer noch jetzt die traditionelle Art und Weise gemacht wird. Es gibt verschiedene Arten von Ballett. Ich habe Vaganovas, russische Ballett, gelernt. Das ist natürlich auch, eben, ich habe Erinnerungen von meinen russischen Ballettlehrerinnen und Lehrern. Also auch natürlich, unsere Rektoren waren deutsch gewesen. Aber auch, das sind natürlich ausgebildete Tänzer und haben auch sehr viele Anforderungen. Und ja, es ist ein Business. Auch sie verdienen mehr Geld, wenn sie bessere Tänzer ausbilden. Und
also, was machst du dir erinnern, so aus dieser Zeit?
Also, ich denke, die guten Zeiten waren auf jeden Fall, ich weiss auch nicht, in der Garderobe mit den Girls können austauschen, die schönen Kostüme anlegen, eben das hinter den Kulissen sein und auch gefördert werden. Und dann gibt es natürlich auch, also eben eine lustige Erinnerung ist, ich mag mich einfach noch genau an den Duft von der einen Lehrerin erinnern. Und das ist so ein mystisches Parfüm mit ein bisschen Rauchgeschmack dran. Und lustigerweise sind es so die dünnen Zigaretten gewesen. Und die rauche ich jetzt auch. Also irgendwie ist das auch recht geblieben. Ja, und dann hat es natürlich schon auch ein bisschen schwierigere Zeiten gehabt, wo viel halt mit Gruppenbestrafung drin ist, oder? Wenn jemand etwas falsch gemacht hat, hat die ganze Gruppe in einer sehr schwierigen Position, vielleicht auch schmerzhaft, zitternd, müssen mitharren. Und das hat natürlich auch ein bisschen gestichelt in der Gruppendynamik, untereinander. Ja, und natürlich auch Verletzungen und Überverletzungen hintanzen. Für uns war es normal, uns aus den Spitzenschuhen rauszuschneiden, einfach weil unsere Füße so geschwollen waren oder vielleicht sogar blutig. Aber ja, eben, für mich war das dazumals wie normal. Und ich glaube, das ist für viele andere Tänzerinnen normal und für viele andere Extremsportler auch. Also, man hört ja immer mehr, oder, was für ein Druck dort herrscht. Und man muss einfach der Beste oder die Beste sein, damit man irgendwie eine Chance hat, nachher eine Karriere zu machen.
Als Teil des Traumlebens. So.
Ja.
Also das Bild, das du mir malst, so von dem, was du auch dort erlebt hast und wie du das erlebt hast, also ich höre auch viel so Beurteilung von aussen. Also wie sieht man aus? Wer ist wie gut? Wer hat was für eine Position? so viel Beurteilung von außen. Was hat das mit dir gemacht, wenn du heute auf die Zeit zurückschaust?
Also einerseits hat es mir natürlich gelernt, eine Art von Optik, die ich gegen aussen trage. Manchmal tut das ein bisschen in ein Schauspiel. Also es zeigt sich so ein bisschen, dass ich auch gut schauspielern kann. Ich kann ja, meine Haltung anpassen. Es macht sehr anpassbar. Man kann sich gut anpassen, ob das jetzt mit Kostüm, mit Kleidung, mit Mimik, mit Wort ist, oder? Das ist halt jede künstlerische Ausbildung, lernt einem reden, singen, Körperhaltung. Körperhaltung ist etwas, ich habe eine mega krasse Verbindung zu meinem Körper. Das ist mir etwas mega Wichtiges und das ist auch etwas, das kann ich immer noch jetzt ausleben. Die andere Seite ist natürlich, ja, ich habe sehr früh angefangen, an mir selber zu zweifeln. Bin ich gut genug? Schaffe ich das? Was, wenn ich es nicht schaffe? Das wäre ja meine Karriere. Was mache ich dann? Ja, und habe ich auch mit Selbstverletzung angefangen. Und das hat vielleicht zuerst angefangen, mit einfach über meine Energie zu gehen und meinem Körper so Schmerzen zuzufügen. Oder auch das Gefühl haben, dass es okay ist, dass ich schlecht behandelt werde, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, was auch meine Bindungsart sehr beeinflusst, leider bis heute noch. Und dann natürlich auch, als ich angefangen habe mit dem Ritzen, das wird so um die 13, 14 gewesen. Und dann natürlich auch das Rauchen. Ich habe angefangen, gewisse Substanzen zu brauchen, probieren und irgendwann auch missbrauchen. Ja.
Aus was heraus hast du das gemacht? Kannst du das benennen? Was hast du dir gewünscht, was weggeht oder betäubt wird oder ablenkt? Oder was hast du für eine Lösung gesehen drinnen, dich selber zu verletzen oder zu betäuben?
Also, das wird jetzt alles mega widersprüchlich tönen. Und ich empfehle es auch niemandem. Es ist nicht ein gesunder Coping-Mechanism. Es ist einerseits mich selber spüren, durch Schmerz, aber auch gleichzeitig Gefühl betäuben und Schmerz betäuben. Und manchmal einfach versuchen, jemand anders zu sein oder unsichtbar zu sein. Manchmal leider sogar bis zu einfach nicht mehr willen da sein. Oder dass es einfach irgendwie aufhört. Ja. Und eben, das ist auch schon frühes Thema gewesen. Ich hatte viel intrusive Gedanken gehabt, auch bis zu, ich möchte nicht mehr da sein. Ich habe aber schönerweise herausgefunden, dass es sehr oft nur ein Nicht-Wollen so weitermachen ist, als es wirklich ein Leben beenden ist. Und ich glaube, das kennen viele, die mit diesen Gedanken kämpfen. Und ja.
Also nicht unbedingt, dass du wolltest, dass dein Leben fertig ist, sondern dass die Situation, so wie du sie erlebst, und der Schmerz und das gegen dich selber und ausgestellt sein, wie die anderen bewerten, dass wie das aufhört,
ja,
als Notausgang. So.
Ja.
Mhm.
Ja.
Du hast zu dieser Zeit immer wieder Medikamente genommen, gegen Schmerz, gegen Stress, gegen die Angst vom Nicht-Genug-Sein. Was hat das denn zumal für dich gelöst, auch die Medis zu nehmen? Was hat es gebracht?
Ja, leider hat es mir ein Selbstbewusstsein gegeben und der fehlende Selbstwert oder das Loch in mir drin, das ich hatte, die Leere irgendwie gefüllt. Und
also zumal die Rolle können zu leben, wo du, das war ja vielleicht auch ein bisschen eine Rolle, oder wie hat sich das angefühlt?
Ja, also es ist schon auch, also ich hatte wie mein persönliches Ich und halt mein Künstlerinnen ich. Ja. Und Oft ist das natürlich auch miteinander verschmolzen. Aber ich denke auch eben so zum Stress abbauen. Ganz ehrlich, also mit dem Rauchen habe ich angefangen, weil es auch irgendwie cool noch war. Also ich glaube, das kennen viele. Und dazugehören irgendwie. Aber auch wieder mich abgrenzen. Ja, ich weiss es. Es ist bis heute noch schwierig und ich kämpfe ja auch bis heute noch damit. Jetzt weiss ich, Gott sei Dank, wie viel Schaden man damit kann anrichten kann, ob das psychisch oder körperlich ist. Und dazumals ist mir das alles gleich gewesen. Ja, also, und ich bin noch jung gewesen. Also, jünger. Ja. Ich darf nicht klagen. Und ganz ehrlich, für mich ist es, wie, ich glaube, für jeden Sport einmal so ein bisschen ist, für mich ist es dann recht schnell zu so einer Hassliebe geworden, was halt auch wieder so ein bisschen Selbstdestruktives an sich hat. Aber das ist wie jeder Job, oder? Man hat nicht jeden Tag gern, oder nicht jeden Tag ist gleich, ob jetzt das ist, so wie man aufsteht gerade, oder gerade einfach die Arbeit ein bisschen anstrengend ist. Und das ist es schlussendlich auch gewesen. Es ist von Hobby zu Arbeit geworden. Und das ist etwas, wo eben mit dem Leistungsdruck irgendwie auch ein bisschen den Spassfaktor verliert. Ja.
Das ist vom Hobby zum Beruf geworden, hier als Tänzerin. Was ist, wenn du in die Zeit zurückschaust, was ist für dich so zu einem, ja, zu einem Tiefpunkt geworden in diesem Ganzen?
Meine Stärke, oder das auf jeden Fall, was ich als meine Stärke gesehen habe, war, dass ich hohe Sprünge machen konnte. Und das hat mir eben auch immer schon ein bisschen Spass gemacht. So, ich habe immer den Männervariationen zugeschaut und die haben immer mega hohe Sprünge gehabt. Und ich habe es mir natürlich so ein bisschen als Ziel vorgenommen. Ich kann das auch. Und ja, irgendwann sind dann die hohen Sprünge nicht mehr so gut gegangen, weil meine Knie haben angefangen wehtun. Dann hatte ich eine Kniearthroskopie beidseits. Und das hat mich dann sehr zurückgeworfen. Und auch dort ist es dann mit dem Substanzmissbrauch auch ein bisschen mehr geworden. Und dann ist es wieder angefangen. Sobald man ein bisschen Pause gemacht hat, eine längere Pause, sieht man natürlich, die anderen sind viel weiter. Ich komme viel weniger schnell nach. Gleichzeitig bin ich in einer Phase gewesen, pubertär, han auch ein Leben wollen, ganz ehrlich. Und ja, das ist dann so ein bisschen, ja, mein Fluchtmechanismus dort gewesen, wo ich gesagt habe, so, ich glaube, ich will so nicht weitermachen. Aber nachher ist dann das Loch gekommen von, was mache ich jetzt? Und das habe ich dann natürlich versucht, mit diversen Sachen zu füllen. Weil das Loch ist dann irgendwie viel noch grösser geworden, weil ich habe mich seit 4 Jahren konzentriert darauf, das zu machen. Und dann ist natürlich auch die Struktur, der Freundeskreis weggeht. Gleichzeitig eigentlich bin ich heute dankbar, weil es ist ja auch, das kann man nachverfolgen, die Tanzakademie Zürich hat ein bisschen einen Wandel müssen durchmachen oder hat durchgemacht. Weil es einen Rechtsfall gegeben hat wegen Missbrauch. Und das ist vor etwa 3 Jahren oder so, ist das wieder aufgekommen. Und dort ist mir erst richtig bewusst worden, wie wir alle behandelt worden sind. Und dort sind so viele Stimmen zusammengekommen. Wir hatten einen Facebook-Chat, wo ich wieder all meine alten Kollegen, Kolleginnen gehört haben, wo ich eigentlich komplett Kontakt abgebrochen habe. Ich habe auch nicht mehr getanzt nachher. Und das hat mega viel nochmal aufgewühlt und auch erst so, wie es halt mit so ein bisschen Erinnerungen ist, wo man ein bisschen verdrängen oder vorher eben gar noch nicht gecheckt, wie das für einen gewesen ist, aufgebracht. Und Gott sei Dank, jetzt kann ich langsam ein bisschen mehr darüber reden. Also es ist, ja, es ist immer noch ein heikles Thema, aber es ist auch schön zu sehen, viele von meiner Klasse tanzen nicht mehr oder machen etwas ganz anderes oder machen noch und sind mega gut und machen es anders. Ja, und eben unsere Rektoren haben müssen zurücktreten, also der Rektor und die Rektorin. Und ich habe dann letztes Mal mich getraut, ich bin nie mehr bei der Tanzakademie gewesen, ich habe mich getraut, mal auf die Webseite zu gehen, einfach weil ich wissen wollte, wie sieht jetzt die Leitung aus. Und ich habe kein einziges Gesicht mehr erkannt. Und irgendwie war es eine ganz spannende Durchmischung. Und ich wünsche mir für alle dort, dass es jetzt mit nicht schwarzer, sondern guter Psychologie und gelehrt wird. Und dass mehr Motivation als Bestrafung dahinter ist. Und das ist auch das, was ich versuche, bei mir zu ändern. Mhm. Dass ich mich selber nicht bestrafe, sondern mich selber gerne habe. Ja. Ja, sorry, ich bin ein bisschen abgeschweift.
Ich finde das eine wunderschöne Aussage. Wie gelingt es, sich selber wieder gerne zu bekommen?
Danke geht raus an meine Therapeuten, meine Familie, meine Freunde, Freundinnen. Ja, harte Arbeit an mir selber, ganz ehrlich. Ich bin seit, denke ich, 20 Jahren in Therapie. Am Anfang on and off und jetzt wirklich regelmäßig. Das hilft mir sehr. Ich denke, mein innerer Dialog steuern ist etwas sehr Wichtiges. Dass es nicht, ich schaffe es nicht, sondern ich schaffe das. Das so ein bisschen die Glaubenssätze versuchen umformulieren, was etwas sehr Schwieriges ist, aber mega fruchten kann. Positiv denken oder manchmal fake it till you make it. Einfach versuchen zu lächeln, wenn es einem innen drin nicht so gut geht. Oder nicht mal ein Lächeln, sondern ja, sich nicht komplett zurückziehen und verschliessen, sondern einfach mal halt mit einer halben Panikattacke socialisen. Und Leute um sich haben, die einem so akzeptieren, wie man ist. Und dass man auch mal kurz zusammenbrechen darf und nachher den Platz hat, um auch wieder einfach wieder lächeln. Mhm. Ja.
Also fake it till you make it, nicht im Sinn von eben in eine Rolle zu schlüpfen, sondern Schritt für Schritt also einen neuen Pfad zu trampeln, wo das Neue daraus wachsen kann.
Ja.
Verstehe ich richtig?
Ja, absolut. Ja, weil das, ich weiss, was du meinst, das hat so ein bisschen auch ein bisschen Leistungsdruck hinten dran. Ja, es ist halt so, manchmal habe ich wochenlang, wo ich einfach am Morgen aufstehe und ich weiss, ich schaffe heute gar nicht. Und dann, wenn ich dann einfach nur wochenlang im Bett liege, manchmal hilft mir das 2 Tage und dann brauche ich meine Ruhe. Aber ich muss irgendwie ab und zu einfach nur hässig an die Sonne sitzen oder auch mich trauen, hässig zu meinen Kolleginnen gehen oder an ein Konzert und nachher herausfinden, so, hey, es tut mir gut, gerade unter Leute zu sein. Oder, hey, jetzt kann ich gerade nicht unter Leute sein, dann gehe ich wieder heim und kann dafür die Heime sagen, hey, ich habe es probiert. Ja, weiß auch nicht. Dem meinen Gefühl Platz geben, so wie sie sind und auch lernen, Wut nicht unterdrücken oder eben die negativen Gefühle nicht unterdrücken, sondern auch Platz geben und weiterziehen lassen. Ja.
In deiner Geschichte, die du erzählst aus deinem Leben, ist vieles zusammengekommen. Also eine Verletzung hat dich eigentlich aus dem auch ein bisschen rausgespickt, sage ich mal. Im Hinterdrein hast du wie auch gemerkt, dass es anderen auch so ist gegangen, dass da auch einfach strukturelle Probleme sind da gsi, wo du bist einfach reingeworfen worden. Was hat dir geholfen, wieder Fuß zu fassen?
Das ist eigentlich noch spannend. Also ich glaube, also am Anfang hat's mir nicht, hab ich's ein bisschen komisch gefunden. Ich bin nach dem Abbruch bin ich ins Gymnasium und dann sind wir mit der Familie nach Amerika und dort bin ich 1,5 Jahre in die Highschool. Das habe ich natürlich am Anfang mega blöd gefunden, weil ich bin aus dem Leben gerissen worden und ich, Arme, muss jetzt da in Amerika
also in die Schule. Also hat das Familie in den USA gelebt, eine Zeit lang.
Genau, ja. Mhm. Aber die Highschool, spannenderweise, ist für mich nach der Schule ist mega spannend gewesen. Es hat das mega dickes Kursbuch gehabt. Ich habe Wahlfächer wie Forensics oder Sports Medicine, Astronomy, können belegen. Und ich bin dann auch noch dort geblieben, weil ich so viel mal Schule gewechselt habe. Meine Familie ist zurück nach einem Jahr und ich habe dann noch das letzte Jahr in einem halben Jahr abgeschlossen. Und das war natürlich Time of my life. Ich durfte alleine, das erste Mal alleine wohnen in Amerika. Ja, das ist eine mega schöne Zeit gewesen. Und ja, dann bin ich zurückgekommen und habe angefangen, so ein bisschen diverse Jobs zu arbeiten, von für Aktien, Optionen, Broschüren verschicken oder andrehen am Telefon. Und dann nachher für eine Kreditkartenfirma im Sales, weil ich Flämisch kann, habe ich dort Beneflux, also mit Frankreich, Benelux, Frankreich, betreut. Und dann, ja, durch einen Schicksalsschlag, wo meine Mami einen Hirnschlag hatte, bin ich dann zum Beruf Physio gekommen. Wir sind natürlich auch sehr streng, müssen Physio machen. Und nur zum Sagen, es geht ihr heute mega gut. Und sie hat es mega gut gemacht. Mhm. Sie ist eine mega starke Frau. Und dann, ja, muss ich ehrlich sagen, das Studium war mega anstrengend gewesen. Aber das hat mir auch wieder so ein bisschen eine Richtung gegeben. Und ja, lernen hat mir mega fest einen Halt gegeben. Ja, und halt auch wieder eine Struktur finden. Etwas, was ich machen kann, wo ich einen Ablauf habe. Wie jeder ein bisschen Tagesstruktur braucht. Und ich, wo so sprunghaft nachher war, und auch schon während dem Ballett, dass ich mal etwas gemacht habe für 4 Jahre und dann nachher auch auf dem Beruf gearbeitet habe. Ja, das hat mir wieder Halt gegeben. Und natürlich eben mein Freundeskreis und meine Familie. Ja.
Hey, ich finde es wunderschön, in aller Tragik, was du erzählst, so, dass du mit 16 in einem Punkt warst und hast gedacht, boah, wie soll das nochmal weitergehen? In welche Richtung? Das wie alles, was du dich damit beschäftigt hast, von einem Tag auf den anderen, wie ist weggefallen? Und gleich hast du Schritt für Schritt einen neuen Pfad dir trampelt und Schritt für Schritt einen neuen Weg gefunden, wo dir passt und wo zu dir passt. Was denkst du, was hat sich verändert? Wer bist du geworden mit deiner Geschichte im Gepäck?
Das ist eine spannende Frage. Das bin ich bis heute noch am herausfinden. Und das ist jetzt auch gerade so ein bisschen mein Job, würde ich sagen. Ich habe lange nicht gewusst, wer ich bin. Oder bin mega viele Rollen gewesen, wo nicht ich war. Und das ist sich jetzt ziemlich mehr am Festigen. Ich denke, das kommt natürlich auch ein bisschen mit dem Alter. Also, wie jeder in den 20er ist es halt mehr eine Reise als ein Ziel. Und jetzt seit den 30er bin ich ein bisschen am Ankommen, reflektierter. Ich glaube, ich kann besser meine Meinung äußern, was ich halt lange auch nicht haben durfte oder nicht haben können, einfach weil ich es mir nicht gewöhnt war, dass das erlaubt ist.
Die anderen sagen, was du so bist.
Ja.
In der Welt vom Ballett. So.
Ja. Mhm. Ja, und auch nachher war es halt recht fremdbestimmt gewesen. Ich hatte ein bisschen schwierige Beziehungen und auch dort Missbrauch erlebt. Und das nimmt einem mega fest die Stimme. Und das ist, denke ich, jetzt so, ich bin wieder zurück zu meiner Stimme am Finden. Ich kann sagen, was ich will, auch wenn ich manchmal keine Ahnung habe. Aber mir auch Zeit lassen für das, nicht alles versuchen, schnell, impulsiv zu machen, sondern spontan, aber langsam. Ja, und auch jetzt können sagen, eben, ich bin momentan krankgeschrieben und habe auch eine Ausbildung müssen abbrechen im Physiobereich. Und jetzt habe ich Zeit für mich selber. Und ich besitze extrem viel mit mir selber, was manchmal mega anstrengend ist. Aber es gibt mir Zeit, mich selber so zu akzeptieren. Und halt als Physio muss man auch wieder mega fest auf andere schauen. Man ist auch ein Schauspieler. Und es viel motivieren. Und wenn es einem richtig schlecht geht, ist das energiesaufend. So sage ich jetzt. Und das ist jetzt ein bisschen so, das ist jetzt wie meine Zeit für mich, wo ich kann in meine innere Wurzeln oder vielleicht blüht auch schon etwas, kann investieren und geniessen. Und es fühlt sich manchmal mega falsch an und sieht nach außen auch aus, als würde ich nichts machen. Aber ich glaube, ich habe noch nie so viel Fortschritt in meinem Leben gemacht. Und ja, irgendwie freue ich mich jetzt auf Sachen anders machen.
Hey, ich finde es so wertvoll und stark, hat mir das so erzählt, Shilise. Ich glaube, das gibt auch wieder den Boden für das, was noch kommt. Auch wenn es im Hier und Jetzt auch viel noch vielleicht jetten ist und in Sachen reingehen, die war, die irgendwie schmerzhaft ist. Und gleichzeitig entsteht so ein Fundament für das, was noch kommt in deinem Leben. Also, wenn wir von hier und heute zurückschauen auf die letzten 30, 35 Jahre in deinem Leben, was hättest du dir gewünscht, auch von Leuten in deinem Umfeld, vielleicht auch von der Gesellschaft oder von dir selber?
Das ist eine schwierige Frage. Also, ich will zuerst mal mit mir selber starten. Ich hätte mir gewünscht, von mir selber ein bisschen netter zu mir selber zu sein. Und das hätte ich mir, glaube ich, genauso gewünscht. In gewissen Situationen von meinem Umfeld ein bisschen mehr Verständnis zeigen, sich in meine Schuhe versetzen und ja, auch natürlich habe ich mir nicht gewünscht, dass ich so behandelt werde. Und ich hätte mir gewünscht, dass das die Leute nicht machen. Gleichzeitig, man lernt so fest. Ja, ganz ehrlich halt, das Wort Opferrolle ist ein mega schwieriges Wort, aber schlussendlich bin ich das gewesen und ich bin nicht bewusst in einer Opferrolle gewesen und manchmal hat man mich in eine Opferrolle gesteckt. Und dort hätte ich mir natürlich gewünscht, dass auch Täter oder Täterinnen ein bisschen mehr Verantwortung übernommen hätten oder müssen hätten. Ja. Und dass darüber geredet wird. Oder dass ich darüber reden konnte. Ja. Und das geht heute auch dank den Wandlungen heutzutage, auch wenn es noch Luft nach oben hat, geht schon viel besser, würde ich sagen.
Wenn du dem kleinen Mädchen, der mit 4 hat, davon tanzen, heute etwas kannst sagen, was würdest du dieser kleinen Schülerin mit auf den Weg geben?
Also ich würde ihr gerne sagen, dass ich sie gerne habe. Und dass man sich selber darf gerne haben, ohne egoistisch zu sein. Und dass es manchmal okay ist, wenn es nicht okay ist. Und dass sie mutig ist oder gewesen ist und immer noch ist. Und auch, weiss auch nicht, eine Wärme schicken und eine Umarmung. Ja. Das ist etwas, was ich ihr würde sagen oder würde geben. Ja.
Ich wünschte, dass die kleine Schüli die Worte, die du jetzt so formuliert hast, hat gehört. Oh, es berührt mich mega, was du sagst.
Danke.
Du hast mir deine Geschichte erzählt. Ich höre in dieser Geschichte einfach auch viel Mut. So Mut, dich selber neu lernen zu kennen, auch in dieser Phase, in der du jetzt drin bist. Merci vielmals, dass du mir deine Geschichte hast erzählt, uns auch deine Geschichte hast erzählt. Uns hast teilhaben an dem, was du erlebt hast, an deinem Weg. Schön, dass du da warst, Julie. Merci vielmals.
Danke vielmals, dass ich da sein durfte. Und danke fürs Zuhören.
Und merci dir, was du uns hast zugelassen. Das ist «Schritt wie weiter», der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Mehr über uns findest du online auf 143.ch. Produzentin von dieser Folge ist Melanie Häusler. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, dass du dabei warst und bis gleich.